Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Enne Seidel. Schönen guten Morgen. An den Universitäten in den USA demonstrieren seit mittlerweile mehreren Wochen junge Menschen gegen den Krieg im Gazastreifen. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand und von ihrer Regierung eine andere Israel-Politik. Welche Rolle spielt die Religion bei diesen Protesten? Dazu gleich der evangelische Theologe Volker Lepin. Er ist Professor an der Yale-Universität in den USA und beobachtet die Proteste aus nächster Nähe. Mehrere Protestcamps an US-Unis wurden mittlerweile geräumt, mehr als 2000 Menschen festgenommen. Der Protest aber geht weiter. Die Columbia-Universität in New York hat jetzt als Vorsichtsmaßnahme eine große Abschlussfeier abgesagt, die eigentlich nächste Woche stattfinden sollte. Mittlerweile wird auch an Unis in anderen Ländern demonstriert, in Kanada, in Frankreich. Und letzte Woche gab es auch eine Demo vor der Humboldt-Universität in Berlin. Volker Lepin ist evangelischer Theologe und Professor an der Yale-Universität an der Ostküste der USA, nördlich von New York. Auch an seiner Uni wurde vor kurzem ein Zeltlager von Studierenden geräumt. Wie ist die Lage jetzt, habe ich Volker Lepin gefragt. Wird auch an der Yale-Uni weiter protestiert?
Momentan ist die Lage ruhig. Wir haben ja im Grunde jetzt auch Semesterferien. Die Studierenden schreiben ihre Abschlussarbeiten. Auch diejenigen, die im Camp waren, schreiben daran. Worauf wir alle gespannt warten, ist die Graduierung, die Mitte Mai stattfindet. Das ist immer eine Riesenzeremonie an amerikanischen Universitäten. Und an einigen, an denen die schon stattgefunden hat, sind Proteste vorgefallen. Das wird man jetzt sehen, ob das in Yale entsprechend auch geschieht.
Gerade ist es ruhig, sagen Sie, aber es wurde auch bei Ihnen protestiert. Wer waren denn die Protestierenden in Yale? Wer macht da mit bei den Protesten und wer nicht?
Es ist eine bunte Mischung. Das Interessante ist, also oder sozusagen, es gibt diejenigen, mit denen man rechnen würde, Studierende mit arabischem Hintergrund, viele aus dem politisch linken Spektrum. Es gibt auch eine interessante Gruppe hier in Yale, Jews for Palestine. Also es gibt tatsächlich jüdische Studierende, die bewusst sich auch an diesen Protesten beteiligen. Das trägt, glaube ich, auch mit dazu bei, dass sie in Yale die Stimmung insgesamt doch um einiges friedlicher ist als 2 Stunden südlich an der Columbia University in New York.
Da wir jetzt für eine Religionssendung miteinander sprechen, Sie haben schon gesagt, es nehmen auch jüdische Studierende teil. Wie sieht es aus mit anderen Religionsgemeinschaften? Also sind auch christliche Studierende darunter? Konfessionslose, kann man darüber irgendetwas sagen?
Es gibt natürlich noch keine soziologischen Untersuchungen dazu, aber nach meinem Eindruck ist es tatsächlich bunt gemischt. Das heißt, es handelt sich nicht um rein arabisch-muslimische Proteste, sondern Studierende aus einem sehr breiten Spektrum nehmen daran teil. Auch Studierende von unserer Divinity School nehmen daran teil. Insofern ist es schon eine auch gesellschaftlich relativ breit getragene Bewegung, wie gesagt, im linken Spektrum der Gesellschaft.
Es gab in den letzten Wochen immer mal wieder Berichte von anderen Unis in den USA, dass sich jüdische Studierende wegen der Proteste nicht mehr sicher fühlen würden an ihren Unis. Ist das auch bei Ihnen ein Problem?
Es gab Fälle in der Tat. Relativ früh ist ein Student, der eine Kippa trug, bespuckt worden von einer Person, die selbst nicht der Yale University angehört, aber im Umfeld der Universität. Es gab im Zusammenhang der Besetzung des Geländes der Universität einen Übergriff gegenüber einer jüdischen Studentin, die beobachtend dort war. Da gibt es momentan sehr unterschiedliche Berichte darüber. Insgesamt sind es wenige Vorfälle, aber die Universitätsleitung hat zum Glück von Anfang an auch sehr deutlich gemacht, für solche Vorfälle ist hier kein Platz.
Andererseits hört man von jüdischen Studierenden, die mitmachen bei den Protesten, auch das genaue Gegenteil, nämlich dass Antisemitismus kein Problem sei in den Protestcamps. Da steht irgendwie ja Aussage gegen Aussage. Wie würden Sie das bewerten?
Ich habe ja eben bewusst von Einzelfällen gesprochen. Die gibt es und wie gesagt, jeder Einzelfall ist ein Einzelfall zu viel. Es wäre falsch, diese Protestbewegungen insgesamt einfach grob als antisemitisch zu bezeichnen. Wie gesagt, es sind auch jüdische Studierende beteiligt. Es handelt sich um einen vorwiegend politisch-gesellschaftlichen Protest. Der Kipppunkt gewissermaßen ist der, an dem aus einem Protest gegen den Gazakrieg anti-israelischer Protest wird. Auch das ist in Yale vorgefallen. Es ist nicht dominierend anti-israelisch, nun wirklich in dem Sinne, dass die Legitimität des Staates Israel infrage gestellt wird. Solche Parolen hat es hier gegeben. Es gab erstaunliche Solidarisierungen auch mit palästinensischen Gefangenen, die aufgrund von Terrorakten gefangen gewesen sind. Das sind Vorfälle, an denen sich die Frage stellt, kippt da nicht anti-israelisch in antisemitisch? Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion momentan in den USA. Das Repräsentantenhaus hat gerade eine Erklärung verabschiedet, nach der die Bestreitung des Existenzrechts Israels als solche antisemitische ist. Und dann muss man sagen, sind einzelne der Forderungen aus den Protestcamps als antisemitisch einzuordnen.
Sie sind, das haben Sie gerade schon kurz erwähnt, Professor an der Divinity School. Das ist, glaube ich, in etwa vergleichbar mit einer theologischen Fakultät an einer deutschen Uni. Spielen die Proteste eine Rolle in Ihren Vorlesungen und Seminaren? Wird da diskutiert über die Lage im Nahen Osten?
Es wird im Umfeld der Divinity School darüber direkt diskutiert. In den Lehrveranstaltungen spielt es indirekt eine Rolle, je nach dem Profil auch der Lehrenden. Wenn ich das Beispiel aus meiner eigenen Mittelaltervorlesung nehme, ich habe immer einen Abschnitt in dieser Vorlesung, eine Woche lang behandle ich das Verhältnis des Christentums zum Judentum und zum Islam. Und das war natürlich eine Gelegenheit, etwas darüber zu sagen, dass auch das Christentum in seiner Geschichte an der Entstehung von Antijudaismus und Antisemitismus beteiligt ist, dass auch das Christentum in seiner Geschichte an der Entstehung von Islamophobie beteiligt ist und es deswegen eine theologische Aufgabe ist, sich dezidiert gegen beides, gegen Antisemitismus wie gegen Islamophobie zu wenden. Das haben die Studierenden nach meinem Eindruck sehr dankbar aufgenommen, auch als eine historische Grundierung, sich klarzumachen, welche Exklusionen, welche Ausschlussvorgänge hat das Christentum eigentlich gegen diese anderen Religionen in seiner Geschichte vorgenommen.
Sie leben und arbeiten jetzt seit ungefähr 3 Jahren in den USA, haben den Großteil Ihres Lebens aber hier in Deutschland verbracht und sind, nehme ich mal an, geprägt von der christlich-jüdischen Erinnerungskultur. Wie ist es für Sie jetzt in den USA, diese Proteste zu erleben?
Es ist für mich irritierend, dass die Klarheit, mit der wir in Deutschland uns dessen bewusst sind, der Staat Israel ist auch eine Folge des Antisemitismus in Europa. Dass diese Klarheit hier gesamtgesellschaftlich nicht in der Weise präsent ist, die Traumata, in denen diese Gesellschaft erfahren hat, was Rassismus ist, sind andere. Es ist die Vertreibung, die Vernichtung der indigenen Bevölkerung, die Sklaverei, die Unterdrückung und noch im strukturellen Rassismus spürbare Weise des Umgangs mit Afroamerikanern, die hier prägend ist. Insofern ist die Frage des Antisemitismus hier eine, die in der Gesellschaft zwar auch immer mal vorkam. Henry Ford ist bekannt als jemand, der massiv sich auch antisemitisch geäußert hat. Ku Klux Klan, solche Phänomene gibt es in der Geschichte der USA. Aber dieses Bewusstsein, das wir als Deutsche mitbringen, dass nie wieder es ganz eng an die Ermordung und Vernichtung der Juden durch Deutschland gebunden. Das ist ein historischer Erfahrungshintergrund, den ich hier in dieses Land mitbringe und den ich versuche, in meinen Lehrveranstaltungen durch besondere Sensibilität im Verhältnis zum Judentum vorzuführen und aufzugreifen.
Das sagt Volker Lepin, evangelischer Theologe und Professor an der Yale-Universität in den USA, über die Proteste von Studierenden gegen den Gazakrieg. Vielen Dank, Herr Lepin, für das Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank.
Posaune zählt nicht unbedingt zu den leisen Instrumenten. Und wenn man bedenkt, dass schon eine Posaune allein problemlos einen ganzen Saal zum Klingen bringen kann, dann sind 15.000 Posaunen an ein und demselben Ort ganz sicher ein unüberhörbares Ereignis. Am Wochenende haben sich Posaunistinnen und Posaunisten aus ganz Deutschland in Hamburg getroffen, auf dem Deutschen Evangelischen Posaunentag. Alle 8 Jahre findet er statt, in diesem Jahr zum 3. Mal. Thomas Klatt war für uns bei diesem religiös-musikalischen Großevent dabei.
Motivation ist, in einer so großen Gemeinschaft mitzuspielen. Man freut sich schon über Jahre auf diesen Bundesposaunentag.
Also ich finde es toll, dass wir als Posaunenchöre miteinander verbunden sind und dass es an diesem Treffen nochmal besonders deutlich wird, dass wir, egal wo wir wohnen, einen Auftrag haben.
Die Motivation ist, dass es ein unglaubliches Erlebnis ist, wenn man mit 15.000 Gleichgesinnten da ist. Und heute Hamburg ist geflutet von Blechbläsern.
Sagen diese hessischen Bläser, die zum Deutschen Evangelischen Posaunentag nach Hamburg gekommen sind. Der bayerische Pfarrer Frank Möwes ist leitender Obmann des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland. Für ihn sind die Menschen, die Trompete, Horn, Posaune oder Tuba blasen,
Familie. Und wenn die gestärkt nach Hause gehen und sagen, Mensch, das war ein wunderbares Wochenende und ich weiß jetzt wieder, warum ich Posaunenchorbläserin oder Bläser bin, dann hat es schon natürlich einen tollen Effekt, finde ich. Wir wollen natürlich auch die gute Botschaft und Musik unter die Leute bringen. Was dann daraus wird, da kann man theologisch sagen, es ist Sache des Heiligen Geistes, aber wir wollen es zumindest probieren.
90.000 evangelische Blechbläser gibt es deutschlandweit. Und anders als die Kirchenaustrittszahlen vermuten lassen könnten, werden ab und an sogar neue Posaunenchöre gegründet. Christian Sieperek ist Landesposaunenwart in Berlin.
Insgesamt kann man schon sagen, dass die Posaunenarbeit nicht auf dem absteigenden Ast ist, sondern mindestens doch ganz stabil dasteht und immer wieder auch Kinder und Jugendliche begeistert, auch Erwachsene, die anfangen zu blasen. Also unsere Zahlen sind aktuell zumindest relativ stabil.
Also es wird auch ganz schnell zu einem modernen Gottesdienst, wenn man jetzt Konzerte spielt mit Posaunenchören. Ich habe das schon öfter erlebt, dass man eigentlich ein Konzert geplant hat, wo dann aber die richtigen Texte auch noch dazukommen, die richtigen Lieder. Und am Ende sagt man, eigentlich habe ich jetzt hier einen Gottesdienst gefeiert, öffentlich, wo viele Leute teilgenommen haben, die vielleicht eigentlich gar nicht zu einem Gottesdienst wollten, aber dann doch interessiert dabei gewesen sind und die das auch erreicht hat und berührt hat.
Sagt Hajo Bunger, Landesposaunenwart im Bezirk Ostfriesland Ems. Landesposaunenwarte nennt man die festangestellten Musiker, die die Bläserarbeit in ihren jeweiligen Landeskirchen organisieren. Der Posaunentag ist nicht nur durch Konzerte, Serenaden und Gottesdienste geprägt. Es gibt auch Themenschwerpunkte. Etwa im Losepark am ehemaligen hannoverschen Bahnhof, wo während der Nazizeit Deportationen stattfanden. Heute ein Gedenkort. Andreas Jahn, Landesposaunenwart in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Dass wir an dem Ort selbst mit 400 Bläserinnen und Bläsern eine Musik spielen, in der wir Musik jüdischer Komponisten spielen, aber auch Musik der Roma und Romnia. Dass wir den einzelnen Schicksalen ein Gesicht zurückgeben. Dass wir die bloße Zahl von über 7.500 Deportierten, dass wir da versuchen, ein menschliches Gesicht wieder zu zeigen.
Etwa mit Psalm 90 des jüdischen Komponisten Louis Lewandowski. Musik ist immer auch eine inhaltliche Auseinandersetzung.
Das, der kulturelle Schatz, den wir in der Nazizeit uns selbst genommen haben, nämlich jüdische Musik und Musik der Sinti und Roma, dass wir davon eben jetzt auch in Vorbereitung auf diese Veranstaltung schon länger wieder etwas spielen. So ist auch mein kleiner grüner Kaktus dabei, was auf den ersten Blick vielleicht unangemessen erscheinen mag bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist aber so, dass der Textdichter und der Komponist dieses Liedes, Ralf Marbot und Bert Reisfeld, dass das Juden waren und sie gezwungen waren zu emigrieren und ihre Musik und ihre Texte anschließend in Deutschland verboten waren. Und deswegen zählt das für uns auch dazu, wenn wir den Schatz der jüdischen Kultur wieder mehr in unsere Posaunenchöre hineinbringen wollen, dann ist genau das auch ein Stück, was da erklingen soll.
In die Posaunenchorliteratur finden Stücke etwa jüdischer Komponisten erst allmählich Eingang. Allerdings wird bis heute Johannes Kuhlow geblasen, der Posaunengeneral. Kuhlow gilt als Begründer der evangelischen Posaunenchorbewegung und Kuhlow war glühender Hitlerverehrer.
Wir können ja nicht als Posaunenchöre an einem Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus spielen, ohne an unsere eigene Vergangenheit zu denken. Und deswegen werden wir einen Choralsatz von Johannes Kuhlow spielen und darüber reflektieren, über die Rolle von Johannes Kuhlow.
Doch immer noch gibt es Bläser, die Johannes Kuhlow hochschätzen, ohne seine Nazi-Vergangenheit zu benennen. Die angekündigte Vergangenheitsaufarbeitung soll nun endlich beginnen, verspricht Frank Möwes vom Evangelischen Posaunendienst.
Wir haben jemanden, der sich der Sache annehmen wird und der Promotion über Johannes Kuhlow schreiben wird. Diese Glorifizierung, die Kuhlow punktuell immer noch erfährt, finde ich indiskutabel.
Spätestens beim nächsten Deutschen Posaunentag in 8 Jahren also dürfte man in Sachen Vergangenheitsbewältigung weiter sein.
Thomas Klatt über den Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg. 15.000 Bläserinnen und Bläser aus ganz Deutschland haben sich dort am Wochenende getroffen. Gestern haben wir an dieser Stelle über ein relativ junges Kloster berichtet, das erst jetzt im 21. Jahrhundert gegründet oder besser wieder gegründet wurde auf der Bodenseeinsel Reichenau. Klosterneugründungen sind ansonsten aber selten geworden. Den meisten Klöstern fehlt der Nachwuchs und sie müssen Standorte schließen. Oder sie machen es wie die Trappisten im US-Bundesstaat South Carolina. Sie öffnen sich für den Tourismus. Der katholische Trappistenorden besitzt mitten im ansonsten evangelikal geprägten Bible-Belt ein idyllisches Anwesen, das seit einem Dreivierteljahrhundert als Kloster genutzt wird. Heute leben dort aber nicht nur Mönche, sondern auch Ehrenamtliche und Touristen, die sich eine Auszeit nehmen wollen. Und willkommen sind auch neugierige Besucherinnen und Besucher, die von der besonderen Attraktion des Klosters gehört haben, den Alligatoren. Mein Kollege Simon Berninger ist denen aber vorsichtshalber aus dem Weg gegangen.
Welcome everybody.
Hi.
Nice to see you. Father Joe, nice to see you.
Hello.
I'm the superior. Yeah.
Business as usual für Joseph Tedesco, der obere von 14 Trappistenmönchen in der Mapkins Abbey im US-Bundesstaat South Carolina empfängt neugierige Besucher.
It is a tourist attraction. We see ourselves as a tourist attraction now.
Wir sehen uns selbst als Touristenattraktion. Es gibt natürlich Klöster, die größer sind als wir. Die liegen aber nicht so schön an einem Fluss. Und ein Kloster mit Alligatoren ist definitiv was Einmaliges.
Tatsächlich muss man beim Besuch im Trappistenkloster Mapkins damit rechnen, dem ein oder anderen Alligator zu begegnen. Die schleppen sich ab und an aus dem Cooper River ans Ufer des weitläufigen Klostergeländes.
Sie kommen ja nur an Land, wenn es sonnig ist. Und dann hält man sich einfach fern von ihnen. Dann stören sie sich nicht an dir.
Mönchische Gelassenheit zeigen die Trappisten von Kloster Mapkins auch in puncto Nachwuchsmangel. In Hochzeiten lebten auf dem rund 16 Quadratkilometer großen Klostergelände einmal 55 Trappisten nach den Ordensregeln des heiligen Benedikts von Nursia. Heute sind es noch 15 Mönche. Der jüngste ist 45 Jahre alt, der älteste 92. Kevin Walsh, Prior im Mapkins-Kloster, sieht die Dinge so.
Well, I think when you study early Christianity.
Die frühen Christen hatten es ja auch nicht leicht. Aber Jesus hat gesagt, lade die Leute ein. Und das machen wir. Wir laden Leute ein, mit uns zu beten.
Die Retreats hier sind über Monate hinweg ausgebucht. 11 Mitarbeiter und noch viel mehr Ehrenamtliche halten den weitläufigen Klostergarten in Schuss oder arbeiten in der klostereigenen Pilzfarm mit. Aus den Einnahmen bestreiten die Mönche ihren Lebensunterhalt. Früher hatten die Mönche eine Farm mit 50.000 Hühnern. Die haben sie übernommen, nachdem sie das Klostergelände geschenkt bekommen hatten. 1949 war das. Joseph Tedesco, der Leiter des Klosters, blickt zurück auf die 75-jährige Klostergeschichte.
This plantation was donated to us by the Luce family.
Die Anlage wurde uns von der Luce-Familie geschenkt, die auch das Times Magazine herausgegeben hat. Claire Booth Luce war auch die italienische Botschafterin in den USA, also eine ziemlich bekannte Frau in den 30er, 40er und 50er Jahren. Ihre Tochter starb bei einem Autounfall. Sie ist hier auf dem damaligen Feriensitz beerdigt. Danach wurde Claire Booth Luce katholisch und wollte das Grundstück in die Hände einer religiösen Gemeinschaft geben, damit jemand ihrer Tochter gedenkt. Also gaben sie es an den Trappistenorden. Normalerweise kaufen sich Mönche ja ein Stück Land.
Auch diese Schenkung aus prominenter Hand macht die Trappisten von South Carolina also zu etwas Besonderem. Mit der Hühnerfarm aber machten die Mönche vor 15 Jahren Schluss, nachdem die Tierschutzorganisation PETA Missstände in dem Legehennenbetrieb öffentlich machte. Die Mönche zeigten Reue und stiegen auf Pilze statt Eier um und leben heute selbst mehr oder weniger vegetarisch.
Now it's fluid.
Wir machen schon auch mal eine Ausnahme, aber im Grundsatz sind wir vegetarisch. Wir verlassen das Kloster nicht und wir haben kein Fernsehen. Unsere Aufgabe ist es ja zu beten und Gott mit unseren Gesängen zu preisen. Und das machen wir, abgeschieden und in Kontemplation.
Anders als andere Ordensmänner sind die Trappisten damit auch nicht ins kirchliche Pfarrleben eingebunden, unterrichten nicht an Schulen und leisten auch keine karitativen Aufgaben für Bedürftige. Muss man mögen, sagt Joseph Tedesco gelassen. Klöster in den Vereinigten Staaten gelten manchmal als konservativer als ihre europäischen Pendants. Und doch will der 80-Jährige an diesem Punkt nicht missverstanden werden.
We're strict, but not conservative.
Wir sind streng, aber nicht konservativ, sondern sehr offen. Die Kirche sollte sich modernisieren, auch Priester sollten heiraten dürfen. Das ist nur eine disziplinarische Frage, keine Voraussetzung. Aber wir Mönche können natürlich nicht heiraten, weil es zu unseren Gelübden gehört, unter anderem keusch zu leben. Würden wir das ändern, wäre es nicht mehr unser Leben. Und wer das nicht kann, soll woanders hingehen. Wir haben zu viele Klöster im Westen, aber die westliche Kultur unterstützt ein Leben in Kontemplation und Abgeschiedenheit nicht mehr so wie damals, als ich aufgewachsen bin. Die Leute wollen sich nicht mehr auf einen Ort festlegen, sondern freier leben.
Streng, aber nicht konservativ. In diesen Zeiten, da es in Amerika auf den US-Präsidentschaftswahlkampf zugeht, will Joseph Tedesco das durchaus auch parteipolitisch verstanden wissen.
Trump ist schädlich für unser Land. Er ist gegen so viele Gruppen von Menschen, voller Vorurteile und gewalttätig und verleitet die Leute auch zu Gewalt. Damit sind die Werte, die er vertritt, alles andere als christlich und führen zu einer starken Spaltung in der Gesellschaft. Das macht mir schon große Sorgen.
Obwohl oder gerade weil South Carolina von einem republikanischen Gouverneur regiert wird, haben es sich die Trappisten vom Mapkins-Kloster zur Aufgabe gemacht, gegen Trump das Wort zu erheben. Zumindest im Rahmen dessen, was ihr tägliches Ordensleben ermöglicht. Das Mittel der Wahl, die Predigt.
Wir nennen ihn nicht namentlich, wenn wir predigen, sondern sprechen von christlichen Werten wie Einheit und Liebe für jedermann. Und dass wir jeden willkommen heißen sollten, so lehrt es das Evangelium. Aber Trumps Politik ist das Gegenteil. Die Zukunft unseres Klosters und auch für Amerika liegt darin, offen zu sein für alle Menschen und Menschen zu helfen, Gott zu begegnen. Denn wer Gott kennt, ändert auch sein Leben.
Zu Besuch in einem Trappistenkloster in South Carolina in den USA. Wie die Mönche dort in die Zukunft schauen, das haben sie unserem Reporter Simon Berninger erzählt. Und das war Tag für Tag. Die Redaktion für diese Sendung hatte Andreas Mein. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sprechstunde. Und da geht's heute um das polyzystische Ovarialsyndrom, eine Hormonstörung bei Frauen. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie gerne an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.